Heute wollen wir uns einen Vers oder ein paar Verse anschauen, die mir persönlich sehr viel bedeuten. Tori hat mal gesagt, dass Römer 8, 28 ein weiches Kissen ist für ein müdes Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hast du jemals eine Entscheidung getroffen, die dir nachher leid getan hat? Wo du dir nachher gedacht hast, oh Mann, das hat nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe, sondern im Gegenteil, das war nicht gut. Diese schlechten Entscheidungen in unserem Leben. Ich weiß, ich habe solche Entscheidungen getroffen. Oder hast du jemals gesündigt und dann diese ganze schlechte Frucht geerntet und diesen Schutthaufen angerichtet und warst zerbrochen und ausgebrannt und müde? Ich habe das erlebt, ich kenne das. Oder bist du jemals enttäuscht worden? Oder verletzt worden und dann mit zerbrochenem Herzen dagestanden? Und vielleicht geweint und dich vielleicht gefragt, komme ich da jemals drüber weg? Wird es jemals wieder gut? Ich kenne so Situationen in meinem Leben. Oder vielleicht umgekehrt, wo du jemanden verletzt hast. Oder du jemandem das Herz gebrochen hast und dann dieses ganze Leid ansehen musstest, was du hervorgerufen hast und dich schuldig fühlst und am liebsten würdest dich eingraben und davonlaufen. Ich kenne auch das. Oder hast du jemals Dinge in deinem Leben getan, wofür du dich schämst und die dir heute leid tun? Oder du vielleicht sogar ein bisschen deprimiert bist, wenn du dran zurückdenkst. Dinge, wo du sagst, oh Mann, ich würde alles tun, wenn ich das nur rückgängig machen könnte. Ich kenne diese Dinge in meinem Leben. Und ich habe die Freiheit, euch das zu erzählen, weil ich irgendwie den Verdacht habe, dass ihr mir nicht so unähnlich seid. Dass auch ihr diese Dinge kennt, auch aus eigener Erfahrung. Wir alle haben diese Dinge, haben es erfahren, kennen Verlust und Versagen und Schmerzen und Leid. Und wir alle kennen diese Ereignisse, vielleicht Schicksalsschläge, die sehr schwer waren für uns, Sünden in unserem Leben, die wir uns erinnern können, die uns selbst wehgetan haben und die uns leid tun. Sind alle Menschen. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, die haben keinen Trost in der Sache. Haben keine Vergebung, keinen Halt, keine Hoffnung, keinen Frieden. Über diese Dinge und sie gehen dran kaputt. Fallen vielleicht in Alkohol, Drogen. Manche geben auf, landen in irgendeiner psychiatrischen Anstalt oder begehen vielleicht sogar Selbstmord. Menschen stecken fest in ihrer Vergangenheit, in dieser Schuld, in diesen Schmerzen, dem Verlust oder in dem Groll. Aber ich bin so froh, dass Jesus in meinem Leben ist. Ich bin so dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn leben könnte. Wir haben so einen liebevollen, so einen guten Heiland, der so sehr gewillt ist und so viel mehr Kraft hat, über das hinaus zu heilen und segnen, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und was für eine Hoffnung wir haben. Wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht, was für eine Hoffnung wir haben in Jesus. Wir dürfen in diesen schweren Zeiten unseres Lebens wissen, diesen Mist, den wir auch gebaut haben, wir dürfen wissen, Jesus ist dafür gestorben. Und er hat für unsere Schuld bezahlt und er hat uns befreit davon. Und wir dürfen auch wissen, es ist nur eine kurze Zeit. Diese schweren Dinge, die wir durchmachen hier in dieser Welt. Wenn wir wirklich Jesus vertrauen, werden wir bald im Himmel sein. Und Paulus hat uns gesagt im Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und wir sind nicht alleine gelassen hier. Gott ist mit uns. Die Bibel sagt uns, Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist und er versteht uns. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass der Heilige Geist sich sogar verwendet und sogar dieses Seufzen und Stöhnen in unserem Leben, in unserem Leben, in diesen schwierigen Zeiten als Gebet interpretiert und gebraucht. Und Leute, wenn das alles wäre, dann wäre es eigentlich schon ein Hammer. Es ist schon sehr viel. Dass wir erlöst sind, dass wir Vergebung haben, dass wir den Himmel haben, der uns sicher ist, dass wir hier in Beziehung mit Gott leben dürfen. Aber heute legt Gott noch eins drauf, im Vers 28 hier. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen das. Er sagt nicht, wir vermuten es, oder wir ahnen es, oder wir glauben es. Nee, er sagt, wir wissen es. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es ist diese tiefe Gewissheit, dieses Zeugnis in unserem Herzen, die der Heilige Geist uns gibt. Wo er zu unserem Herzen sagt, es wird alles gut werden. Es wird alles gut. Sogar in diesen schlimmsten Momenten, in diesem größten Leid, in der furchtbarsten Verwirrung, nach dem größten Mist, den wir gebaut haben, wissen wir in unserem Herzen, in Jesus wird es gut werden. Für mich ist das eines oder einer der erstaunlichsten und wunderbarsten Aspekte an unserer Erlösung. Gott tut hier was, was die Alchemisten im Mittelalter probiert haben und nie geschafft haben. Gott verwandelt den Schrott zu Gold. Das ist Gott, was Gott tut in unserem Leben. Er nimmt all den Schrott in unserem Leben. Den Schrott, den wir verzapft haben, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Den Schrott, den wir verzapft haben, nachdem wir Christen geworden sind. Der nimmt unsere schlimmsten Sünden, alles das, was uns leid tut, wofür wir uns schämen, wo wir versagt haben. Er nimmt diese scheinbar verschwendeten Jahre, diese scheinbar sinnlosen, furchtbaren Erlebnisse, die wir hatten in unserem Leben, und er dreht es um. Und er verwendet es zum Guten in unserem Leben. Gott erlöst auch unsere Fehler und unser Versagen und all diese traumatischen Erlebnisse in unserem Leben. All die schlechten Dinge unter Anführungszeichen in unserem Leben. Und deswegen für uns Christen gibt es eigentlich nichts wirklich Schlechtes in dem Sinn. Weil Gott es umdreht. Gott erlöst unsere Vergangenheit und das ist so eine wunderbare, befreiende Sache für mich. Und das heißt nicht, dass alles gut war. Das heißt doch nicht, dass Gott zum Beispiel wollte, dass wir sündigen, damit man was Gutes hervorbringen kann. Nee, Gott kann Sünde und wird Sünde und Ungehorsam nicht segnen. Und solange wir rebellisch sind gegen ihn, wird er uns nachgehen, weil er uns lieb hat. Und er wird uns züchtigen und er wird versuchen, unseren Stolz zu brechen. Und er lässt uns diese Konsequenzen unserer Sünde erleben. Und wir wissen ja, dass der Lohn der Sünde immer der Tod ist und Zerstörung. Wir tun uns selbst weh, wenn wir sündigen. Diese Jahre, bevor wir Christen geworden sind, auch diese rebellischen Phasen, die wir als Christen dann und wann haben, sind nicht von Gott gewollt. Und sie sind nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, dass wir durch diese Dinge durchgehen. Aber wenn wir Buße tun, dann nimmt Gott diesen Schmerz und dieses Leid und ja sogar die Sünde und er dreht es um und er gebraucht es zum Guten und er gebraucht es zu seiner Herrlichkeit. Und diese Sünden, die Menschen gegen uns gesündigt haben, wo wir verletzt wurden, diese Dinge, die vielleicht sogar zur Zerstörung gemeint waren gegen uns, Gott nimmt diese Dinge und er dreht sie um und er gebraucht sie, um zu bauen. Und er gebraucht sie, um zu segnen. Wie er durch den Prophet Joel sagt, sagt, ich werde die Jahre zurückerstatten, die der Fresser gefressen hat. Oh Mann. Und ich kann das bezeugen. Und ich weiß, ihr könnt es bezeugen. Wir können zurückschauen auf unser Leben und wir können zumindest zu einem Teil diese Wahrheit sehen, dass Gott all diese Dinge, diese Beziehungskrisen, unser Versagen, wo Menschen mich enttäuscht haben, schwere Umstände, dass Gott es zum Guten verwendet und noch immer tut. Ich denke, viel von dem sehe ich noch gar nicht. Wir sehen noch gar nicht das Ende von dem Ganzen. Ich erinnere mich an diese Zeiten nach der Bibelschule, wo dieses Mädel, in das ich sehr verliebt war und von dem ich geglaubt habe, dass ich sie heiraten werde, wo sie mich sitzen hat lassen. Das war eine schwere Zeit für mich. Aber ich sehe heute, wie Gott mein Herz verändert hat durch diese Zeit und mein Herz weich gemacht hat und mich näher zu sich gezogen hat. Und ich habe erst gestern mit jemandem telefoniert, den ich sehr verletzt habe. Und wo ich wirklich gesündigt habe und ja auch selbst verletzt worden bin. Und es war aber so gut, wir konnten austauschen, wie Gott trotz der Narben, die noch da sind, wie Gott Gutes hervorgebracht hat. Und auch durch all diese schweren Zeiten, die eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Aber Mann, wie Gott meinen Stolz gebrochen hat und den Charakter geformt hat. Und wie ich dadurch auch seine Gnade besser erfassen und verstehen kann. Und mehr Abhängigkeit von ihm gelernt habe und wo er uns wirklich Lebensweisheit geschenkt hat, so dass wir anderen Menschen besser dienen können durch diese Dinge. Dass Gott uns geformt hat und wir reifere und damit auch reichere Menschen geworden sind und Persönlichkeiten geworden sind. Und das ist ja letztendlich Gottes Ziel. Wenn wir weiterlesen, gleich im nächsten Vers, im Vers 29, Gottes Ziel ist, dass uns Jesus gleich oder ähnlich machen will. Und so durch diesen ganzen Schrott, durch diese Wolke von Schmerz und Leid und menschlichem Versagen können wir den Triumph Gottes sehen, wo er das Schlechte umdreht und wo er Gutes hervorbringt. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür. Satan, der Feind Gottes, kommt und er klagt uns an. Und er sagt, du bist zu weit gegangen. Niemand macht's wieder gut. Und Gott liebt dich nicht mehr. Und er wird dich nicht mehr gebrauchen. Oder wird in schweren Umständen sagen, Gott hat dich vergessen. Gott liebt dich nicht. Aber nein, das ist nur die Wahrheit. Gott liebt dich. Und er ist bei dir. Und er will alles zum Guten mitwirken in deinem Leben. Selbst in diesen Situationen, wo wir es nicht sehen können. Wir sehen es immer und immer wieder in der Bibel. In Jeremia, Kapitel 29, auch so ein wunderbarer Vers. Da spricht Gott durch den Propheten Jeremia zum Volk Israel. Zu einem Volk, das Gott wegen ihrer Sünde und dem Götzendienst züchtigen musste. Und sie haben wirklich hier ganz krasse Konsequenzen ihrer Sünde erlebt. Der Tempel war zerstört, ihr Heiligtum in Jerusalem. Die ganze Stadt war in Schutt und Asche. Das Volk war verschleppt nach Babylon, Familien sind zerrissen worden, viele haben geliebte Menschen verloren. Aber Gott spricht in diese Situation rein, zu diesem rebellischen Volk, was wirklich alles versaut hat, sich unendliches Leid zugefügt hat. Gott spricht da in die Situation rein und er sagt in Jeremia 29, Vers 11, er sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu bewähren. Gott ist gut. Und deswegen will Gott auch nur Gutes für uns. Und er sagt uns hier in Vers 28, dass denen, die Gott lieben, fast alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ha? Sagt er das? Protestiert niemand?
Alle. Ohne Fall.
Er sagt alle. Er sagt, Gott sagt dann, dass denen, die Gott lieben, viele Dinge zum Guten mitwirken. Er sagt nicht, dass die meisten zum Guten mitwirken, er sagt nicht, dass fast alle zum Guten mitwirken, sondern er sagt alle. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du bist nie so alt, dass Gott nicht deine Vergangenheit erlösen kann. Du bist nie zu weit gegangen. Es gibt nichts, was zu schrecklich ist, als dass Gott, der Vater, nicht etwas Gutes draus machen kann. Anderes Beispiel, was wir in der Bibel sehen, ist der Josef. Erinnert euch an Josef, Vater Jakob, der 12 Söhne hatte, von 4 unterschiedlichen Frauen, und das ist immer ein Problem. Deswegen sagt Gott, ein Mann und eine Frau. Das ist alles, was ihr braucht. Aber wie er diese Söhne hatte, und Josef war der, den er ganz besonders geliebt hat. Und der Josef war so ein Träumer und er hat Visionen gehabt, wie Gott ihn erheben würde über alle seine Brüder. Und der Josef war der kleine Bruder. Und die älteren Brüder waren eifersüchtig. Der Vater hat dem Josef ganz besonders Aufmerksamkeit geschenkt und in einem gewissen Sinn bevorzugt vor den anderen. Und die sind eifersüchtig geworden. Und irgendwann haben sie gesagt, wir haben genug von diesem Träumer. Und sie wollten ihn zuerst umbringen, aber dann haben sie gesagt, hey komm, nein, er ist unser Bruder, wir verkaufen ihn in die Sklaverei. Und haben ihn verkauft als Sklaven. Und dann sind sie zum Vater gegangen und haben gesagt, hey, guck mal, da ist sein Gewand. Haben ein bisschen Tier von einem Blut, Blut von einem Tier draufgetan, haben gesagt, ah, der wurde zerrissen von einem wilden Tier. Und der Vater Jakob hat getrauert. Und wie Mose, wie Josef als Sklave verkauft wurde und einem Ägypter und dort gedient hat im Haushalt, und Gott hat ihn gesegnet und ihm Wohlwollen gegeben in den Augen dieses Mannes, und hey, endlich hat er eine gute Position gehabt und vielleicht gedacht, oh, all diese furchtbaren Dinge, ja, wo meine eigenen Brüder mich verkauft haben und mich am liebsten umgebracht hätten, mich abgelehnt haben, und diese Wüstenzeit als Sklave da in der Karawane vielleicht gefesselt durchzuziehen, oh Mann, jetzt endlich habe ich am Platz gefunden, wo ich endlich eine gute Position habe. Und dann ist die Frau dieses ägyptischen Mannes irgendwie heiß auf ihn geworden und wollte ihn verführen. Und Josef ist davon gelaufen. Und die Frau hat so hingestellt, als wollte er sie vergewaltigen, worauf ihr Mann natürlich sauer geworden ist und ihn ins Gefängnis hat werfen lassen. Stellt euch vor, der Josef, der im Gefängnis sitzt. Was er wohl gedacht hat. Hat er sich gedacht, oh Mann, das ist wirklich gut. Ich bin so froh, dass ich da bin. Ich glaube, das war so eine Situation in seinem Leben, wo er gesagt hat, wie kann das irgendwie noch gut werden? Ich sitze hier im letzten Loch, weit weg von meiner Heimat, im Gefängnis. Was kann Gutes draus kommen? Wir kennen die Geschichte, wie Gott ihn gebraucht hat, Träume zu deuten, und Gott ihn zum zweiten Mann nach dem Pharao in Ägypten gemacht hat. Und wo Gott ihm gezeigt hat, dass eine Hungersnot über die Welt kommen würde. Und Gott hat ihn in eine Position gesetzt, dass er dieser Hungersnot, diesem Problem begegnen konnte. Und ihr kennt die Geschichte, wie sie Getreide, Essen aufgehäuft haben und gelagert haben, und wirklich durch den Josef, durch diese Sache hat Ägypten überlebt und auch die angrenzenden Nationen. Und so sind auch seine Brüder dann letztendlich zu ihm gekommen. Und er hat sich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Und sie haben ihm von dem kleinen Bruder Benjamin, seinem leiblichen Bruder, erzählt. Und er hat gesagt, na, bringt den Benjamin doch her, dass ich sehe, dass ihr die Wahrheit sagt. Und er hat seinen Halbbruder, den Simeon, als Bürgen oder Geisel, wie auch immer, genommen. Und die sind zurück und oh, Papa Jakob war nicht happy. Sieh jetzt mal von Jakobs Perspektive, er hat seinen Sohn Josef verloren in seinem Denken. Und jetzt ist Simeon weg, einkassiert von irgendeinem Typen dort in Ägypten. Und seine Söhne wollen jetzt auch noch den Benjamin, den er jetzt eigentlich an Josefs Stelle gesetzt hat und seinen Jüngsten, den er besonders liebt, mitnehmen. Und Josef sagt dort in 1. Mose 42, in Vers 36, er sagt, Entschuldigung, Jakob sagt es, Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen, das alles kommt über mich. Alles ist gegen mich. Nein, nur scheinbar, in Wirklichkeit war alles für ihn. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Er wusste es ja nicht, er war mittendrin. Aber wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Wie die ganze Familie nach Ägypten gezogen ist und Josef sie dort versorgt hat. Und es war Gottes Vorhersehung und Gottes Vorsorge, sein Volk am Leben zu erhalten und zu retten vor dieser Hungersnot. Und dann, nachdem der Jakob gestorben war, haben seine Brüder, Josefs Brüder, es mit Angst zu tun bekommen. Da haben sie gedacht, oh, jetzt wo unser Vater gestorben ist, wird der Josef uns heimzahlen. Wir können da nachlesen in 1. Mose 50, Vers 20, die Antwort von Josef. Er sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, sein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott hat all diese Sünde, all dieses Leid, diese Entbehrungen, das Gefängnis, all dieses Zeug, er hat's, was zum Bösen gemeint war, er hat es umgedreht und er hat es zum Guten verwendet. Weiteres Beispiel ist David, wo er Ehebruch begeht mit Bathsheba und ihren Mann ermorden lässt. Wir fragen uns, was kann da irgendwas Gutes daraus vorgehen? Mein Gott ist wirklich gut. Wenn ich Gott wäre, es wäre vorbei gewesen mit dem David. Ja, diese Sünde hat ganz schweres Leid und Probleme über diese Familie gebracht. Aber am Ende hat es Gott umgedreht, hat irgendwie Gutes hervorgebracht. Wir sehen, der Salomo, der Sohn, wurde zum König aus dieser Beziehung, dieser Sohn. Und er war der reichste und weiseste Mann, Segen für das Volk. Und Josef, der Stiefvater von Jesus, war ein Nachkomme, der aus dieser Beziehung hervorgegangen ist. Und erinnert euch dran, wir könnten noch weitere Beispiele aus dem Alten Testament aufzählen, aber erinnert euch dran, dass das Alte Testament uns geistliche Wahrheiten illustriert im Neuen Testament. Und denkt dran, wenn Gott im Leben das von diesen Menschen getan hat, die nicht von Neuem geboren waren, die nicht vom Heiligen Geist bewohnt waren, so wie wir das heute kennen und sein können. Aber wenn Gott im Leben von diesen Menschen so gewirkt hat, wird er nicht auch in deinem Leben alle Dinge zum Guten wirken? Wo du adoptiert bist in Jesus, wo du Gottes geliebtes Kind bist. Leute, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, und das sind wir hoffentlich alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen es. Und wir können zurückschauen. Und wir können es bezeugen. Und in diesen Bereichen, wo wir es noch nicht sehen können, da werden wir es bezeugen können. Weil es eine Gewissheit, Gott wird diese Dinge zum Guten mitwirken. Es gibt nur eine Einschränkung für diese Verheißung. Und falls irgendjemand da ist, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der noch nie persönlich bekannt hat, dass er ein Sünder ist und es persönlich angenommen hat, dass Jesus dafür gezahlt hat, dann hört gut zu, was Gott hier sagt. Diese Verheißung hier, die gilt denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Oder die Hoffnung für alle sagt, die erwählt und berufen sind. Das ist eigentlich das, was gemeint ist, nach seinem Vorsatz berufen, die von Gott erwählt sind. Auf gut Deutsch, die Verheißung gilt für Christen. für die, die in Jesus sind, die auf ihm alleine vertraut haben für ihre Errettung. Und ich mag das, dass Gott die Christen als die bezeichnet, die Gott lieben, zuallererst. Das ist unsere höchste Berufung, Gott zu lieben, mit allem, was wir sind. Dieser Wunsch, ihm gehorsam zu sein, wo er das Zentrum unseres Lebens ist. Aber die hat er auch erwählt. Hat sie erwählt und berufen, und wir kommen da gleich dazu. Aber wenn du weißt, dass du Jesus nie persönlich eingeladen hast und wenn du nie persönlich dich ihm anvertraut hast, dann ist diese Verheißung nicht für dich. Dann kann ich dir nach dem, was die Bibel sagt, keine gute Zukunft versprechen. Gegenteil. Die Bibel spricht von ewiger Trennung von Gott und damit von all dem, was heil ist und was schön ist und was gut ist. So wie in Kapitel 1, Vers 16 gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dieser frohen Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Auch da haben wir diese Einschränkung. Jeden Glaubenden. Jesu Erlösung gilt all denen, die glauben. Und dieser ganze Abschnitt, dieser erste Abschnitt im Römerbrief bis zum Ende vom Kapitel 8 hier, ist eigentlich nur ein Kommentar über diesen Vers, was Jesu Evangelium wirklich beinhaltet. Und so auch Römer 8, 28 ist Teil dieser Erlösung. Und es gilt denen, die glauben. Glaubst du an Jesus heute Morgen? Liebst du Jesus heute Morgen? Hast du diese persönliche Beziehung? Ist da dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Herzen? Oh Mann, ich hoffe, dass keiner nach Hause geht heute ohne Jesus. Und ich hoffe wirklich, dass keiner getäuscht ist. Dass nicht irgendwer denkt, ich schaff's auch ohne Jesus. Es wird auch ohne ihn alles gut werden. Nein. Nein, wird es nicht. Aber wenn du deine Sünden und dein Leben Jesus anvertraut hast und du damit positionell in Jesus bist, dann gilt es für dich, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und hier in den Versen 29 und 30 sehen wir jetzt noch mehr diesen Prozess der Erlösung. Und zwar von Gottes Sicht. Spricht hier von dem, was Gott getan hat. Unser Anteil daran wird eigentlich gar nicht erwähnt hier. Ich glaube, Gott tut es deswegen, weil er die Sicherheit, unsere Sicherheit, die wir in ihm haben, betonen will. Er sagt im Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Lass uns zuerst das Ziel hier anschauen, was er uns im Vers 29 nennt. Sagt, das Ziel, das Ende, was Gott vorhat mit uns, ist, dass wir Jesus ähnlich sein sollen oder ähnlich sein werden. Und das ist das Gute, was Gott uns verheißt. Das, wozu er alles verwenden wird, wozu er alles in unserem Leben zusammenwirken wird. Das Gute, was Gott uns verheißt, ist nicht unbedingt das, immer das, was wir uns wünschen oder was wir uns vorstellen. In Wirklichkeit, das, was wir wollen, ist in Wirklichkeit nicht immer gut für uns. Aber das, was Gott uns im Vers 29 verheißt, ist wirklich gut. Nämlich, dass wir wie Jesus sein werden. Das heißt nicht, dass wir Gott sein werden, wie Jesus Gott ist, aber dass wir ihm ähnlich sein werden. Wie auch der Apostel Johannes uns sagt im 1. Johannesbrief im Kapitel 3, wo er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Nur, was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass Jesus glücklich ist? Glaubt ihr, dass Jesus frei ist? Glaubt ihr, dass Jesus gesegnet ist? Glaubt ihr, dass Jesus heil ist? Ja, absolut. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir in Jesus den glücklichsten und heilsten Menschen, der je gelebt hat. Nie gesündigt, war nie ungeduldig, nie bitter, nie unversöhnlich, immer voll Frieden und voll Liebe und voll Freude, unabhängig von Umständen. Wie viel mehr in seinem verherrlichten Zustand. Und in Vers 29 gibt Gott uns die Verheißung, dass wir in Jesus so sein werden. Wer? Seid für mich vollkommen heil. Vollkommen glücklich. Perfekten Frieden in unserem Herzen. Perfekte Beziehung mit dem Vater. Jesus oder Gott hat dich in Jesus gerechtfertigt. Heißt nichts anderes, als dass er deine Sündenschuld weggenommen hat, deine Lebensschuld. Dich gerecht gemacht vor Gott. Und er ist dabei, dich zu heiligen. Das heißt, dich ihm ähnlich zu machen und dich vorzubereiten auf dem Himmel. Und heilig, in diesem Wort steckt ja schon das Wort heil drinnen. Wenn wir heilig sind, dann sind wir heil. Und du hast in Jesus die Sicherheit, dass er dich eines Tages verherrlichen wird. Das heißt, dass er dir diesen neuen Leib geben wird, der nicht von Sünde beeinträchtigt ist. Und dass du ihm gleichförmig sein wirst. Und dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Da haben wir die letzten Male drüber gesprochen. Und Vers 29, warum tut er das? Damit er der Erstgeborene sei, Jesus, das heißt der Prominente, der die hervorragende Stellung hat, unter vielen Brüdern. Gott wollte von Anfang an eine große, glückliche Familie bauen. Er liebt uns und er hat uns in Jesus adoptiert und es ist sein Herz. Und die Bibel sagt uns im Hebräerbrief im Kapitel 12, dass Jesus, als er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Warum ging Jesus ans Kreuz? Er hatte Unsinn, seine Gedanken und diese vor ihm liegende Freude. Freude über die Gemeinschaft mit uns. Dass er der Erste sei unter vielen Brüdern. Und es wird auch unsere Freude sein, diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Und in Vers 29 heißt es, Gott hat uns dazu vorherbestimmt. Und wer kann Gottes Ratschluss ändern? Gott hat uns dazu vorherbestimmt, Jesus gleich zu sein, mit ihm zu sein in seiner Herrlichkeit. Das ist eine sichere Sache. Ihr Christen, wir werden verherrlicht werden. Wir werden Jesus gleich sein. Und was für ein Tag wird das sein, wenn das passiert? Ich glaube, wir werden alle Oh Happy Day singen. Weißt du, noch viel mehr. Wir werden unsere Kronen hinwerfen vor dem Thron, sehen wir in der Offenbarung und singen, würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Zu nehmen den Reichtum und die Ehre und die Macht und Ruhm und Lobpreis. Was für ein Tag das sein wird. Und wir sind vorherbestimmt dazu von Gott. Und das kann keiner ändern. Manche Menschen haben ein Problem damit, dass Gott vorherbestimmt. Und sie fragen, heißt es, dass wir keine Wahl haben? Heißt es, dass wir Menschen Marionetten sind? Nee, das heißt es nicht. Die Bibel lehrt uns beides. Na, dieser Konflikt. Gott ist souverän und das, was er tun will, das passiert. Und auf der anderen Seite Wahlfreiheit des Menschen. Die Bibel lehrt beides. Und versucht nicht, das zu verstehen. Oder völlig zu verstehen mit eurem begrenzten Hirn. Das können wir nicht. Aber ich kann eines sagen, wenn du das eine auf Kosten vom anderen betonst, dann liegst du daneben. Und leider Gottes sehen wir in der Christenheit Christen, die extreme Positionen vertreten. Die einen, die sagen, es ist alles vorherbestimmt und Gott schickt Leute in die Hölle sozusagen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, ja, es ist alles von Menschen abhängig. Und du bist einen Tag gerettet, den anderen Tag nicht gerettet, je nachdem, wie es dir gerade geht oder wie du gerade drauf bist. Nee, wir sehen beides. Wir sehen sogar beides in dem Erlösungswerk Jesu. Wir wissen, dass Gottes Heilsplan von der ganzen Ewigkeit an festgestanden ist. Gott weiß alles. Und er wusste, dass die Menschen sündigen würden. Und deswegen hatte Gott schon immer diesen Plan der Erlösung durch Jesus Christus. Im 1. Timotheus zum Beispiel, da sagt er, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Vor ewigen Zeiten war das geplant, dass Jesus uns erlösen sollte. Und wir können das Alte Testament lesen und wir sehen im ganzen Alten Testament das prophezeit, was Jesus für uns tun würde. Da war dieser ewige, unabänderliche Heilsplan Gottes. Und doch auf der anderen Seite sehen wir Jesus, wie er im Garten Gethsemane ringt. Und schwitzt und erschüttert ist und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dass Menschen gerettet werden können, ohne dass ich ans Kreuz gehe, dann lass es von mir an mir vorübergehen. Und dann muss ich jetzt so eine Entscheidung durchringen, wo er letztendlich sagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir sehen beides. Jesus hatte Entscheidungsfreiheit. Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist nicht vergewaltigt worden von dem Vater. Er war nicht keine Marionette des Vaters. Wir sehen beides. Wir sehen einen ewigen Plan, etwas, was bestimmt ist von Ewigkeit an. Und auf der anderen Seite sehen wir Wahlfreiheit. Und genauso ist es in unserem Leben. In Vers 29 sagt er, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Im Epheser 1, Verse 4 und 5 sagt er, dass er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er lässt da keinen Zweifel dran in seinem Wort. Und er hat den Weg frei gemacht. Er hat die Möglichkeit geschaffen zur Vergebung in Jesus Christus. Und er ruft die Menschen zur Umkehr auf, zu einer Entscheidung für Jesus. Er zwingt uns nicht. Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass wer immer, dass sein einzigen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er ruft uns zu einer Glaubensentscheidung auf. Oder Johannes 1,12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Unser Glaube ist gefordert. Gott ruft uns zu einer Glaubensentscheidung auf. Aber dann wieder auf der anderen Seite im Epheserbrief im Kapitel 2, Verse 8 und 9, sagt er uns, aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und Gott fordert uns auf, das Evangelium zu predigen. Menschen zur Buße und zur Umkehr aufzurufen. Zum Glauben, zu einer Entscheidung aufzurufen. Und das wäre sinnlos, wenn die Leute keine Entscheidung haben. Die Bibel sagt uns auch, dass der Vater uns zieht. Niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, er zieht ihn. Er zieht und Heiliger Geist überführt uns. Und wenn jemand glauben will und errettet werden will, dann schenkt Gott den Glauben. Sagt wieder nicht aus euch selbst, sondern ist wieder was, was Gott in euch wirkt. Und so sehen wir überall dieses Zusammenwirken. Und weil Gott alles weiß und auch weiß, wer sich für Jesus entscheiden wird und wer sein Herz für Jesus öffnen wird, kann er sagen, die er erkannt hat. Er weiß es schon. Und die er erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, Jesus gleich zu sein, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Also wir sehen beides. Gott ist souverän. Ja, aber in seiner Souveränität hat er gewählt, den Menschen ein gewisses Maß an Wahlmöglichkeit zu geben oder an Souveränität, wenn wir das so sagen wollen. Gott wollte eine Liebesbeziehung mit uns Menschen. Er hätte Marionetten schaffen können, keine Frage. Irgendwie so nette Menschlein, die immer brav sind und immer sagen, ich liebe dich Gott, ich liebe dich Gott. Halleluja, ich liebe dich Gott, preis den Herrn. Aber das hat getan, das wäre bedeutungslos. Das wäre bedeutungslos. Liebe hat immer was mit Entscheidung zu tun. Ich hoffe, niemand von euch Verheirateten hat geheiratet, weil euch der Partner eine Pistole an den Kopf gesetzt hat. Gesagt hat, heirate mich. Sag mir, dass du mich liebst. Das wäre bedeutungslos. Das wäre nicht Liebe. Liebe fordert freie Entscheidung. Und Gott wollte eine Liebesbeziehung zu uns haben. Und deswegen gibt er uns diese Wahlfreiheit. Deswegen gab er den ersten Menschen einen Punkt, diesen Baum, wo sie sich gegen ihn entscheiden konnten. Wo sie ihren Willen ausüben konnten. Aber wir sehen beides. Gott ist souverän und er bestimmt und er gibt uns Wahlfreiheit. Versucht nicht, das völlig zu verstehen. Tosa hat es mal mit dem Beispiel eines Schiffes erklärt. Stellt euch vor, ein Schiff, das von New York nach London fährt. Die Route ist festgelegt. Das Ziel ist bestimmt. Fahrgast hat keinen Einfluss auf das Ziel. Oder auch nicht auf das Wetter. Oder die Geschwindigkeit oder die Bedingungen auf dem Weg. Das ist bestimmt. Aber der Fahrgast hat eine Entscheidung, ob er einsteigt oder nicht. Die Entscheidung hat er. Aber dann, wenn er einsteigt, ist das Ziel und die Route bestimmt. Hey, das Schiff wird dich nach London bringen und nicht nach Hongkong oder sonst wo. So ist es mit uns. Dieser Prozess, diese Stufen der Erlösung hier. Unsere Erlösung beginnt bei Gott. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und Gott hat einen ewigen Heilsplan. Und Jesus ist gekommen, hat unsere Schuld am Kreuz getragen, hat ein perfektes Leben für uns gelebt, ist auferstanden. Dass wenn wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen, dass sein perfektes Leben auf uns überwiesen wird und unsere Schuld auf ihn und wir gerechtfertigt eben sein können vor Gott, als hätten wir nie gesündigt. Und Gott behandelt uns auch so. Gott hat Jesus gesandt, damit niemand verloren gehen muss, der nicht will. Und der Vater zieht und er überführt. Aber dann haben wir Menschen wieder zwei Möglichkeiten. Wir können darauf reagieren oder wir können das ablehnen. Gott wird dich nicht zwingen, ihn anzunehmen, Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Hey, wenn du die Ewigkeit in der Hölle verbringen willst, dann wird Gott dir die Freiheit lassen, wenn du ohne ihn leben willst. Wenn du das Kreuz Jesus, sein Heilsangebot nicht annehmen willst, wird Gott dich nicht zwingen, er wird dich nicht vergewaltigen. Ich glaube, er hat ein gebrochenes Herz darüber, aber er wird dich verloren gehen lassen, wenn du wirklich willst. Er hat dir die Freiheit gegeben. Aber sag nie, Gott schickt Menschen in die Hölle. Nee. Gott hat alles getan, dass niemand dorthin gehen muss. Und er bietet uns Erlösung in Jesus an. Jeder, der gerettet sein will, der kann gerettet sein. Und die gerettet werden wollen, reagieren darauf. Auf dieses Ziehen von Gott. Und Gott schenkt den Glauben dazu. Und dann im Vers 29, er sagt, die er vorher erkannt hat, er weiß ja, wie die Menschen sich entscheiden werden, die er erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Zur Ewigkeit gemeinsam mit ihm. Jesus ähnlich zu sein. In seiner Herrlichkeit zu sein. Und dann Vers 30 geht es weiter, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Wer die Jünger berufen hat, folge mir nach. Und die er berufen hat, heißt es weiter, die hat er auch gerechtfertigt. Die hat er von der Schuld ihrer Sünde befreit. Behandelt er in Jesus so, als hätten sie nie gesündigt. Die hat er in eine rechte Beziehung mit Gott gebracht. Und jetzt gegenwärtig sind wir in diesem Prozess der Heiligung, wo wir die letzten Male drüber gesprochen haben, wo Gott uns Jesus ähnlich machen will. Und das ist nicht erwähnt hier, weil auch da ist unsere Mitarbeit gefordert, dass wir uns ihm hingeben und ihm vertrauen, ihm gehorchen. Und er spricht hier rein von Gottes Perspektive, das, was sicher ist. Aber er sagt weiter, die gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und es ist unsere zukünftige Vollendung der Erlösung. Wenn wir verwandelt werden, wenn wir einen neuen Leib erhalten, wenn wir im Himmel sind. Jesus ähnlich. Und ich mag das, dass auch das in der Vergangenheit steht hier. Gott sagt, er hat sie auch verherrlicht. Diese hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Es ist sicher. Soweit es Gott angeht, ist es schon passiert. Du kannst völlig ruhen in dieser Verheißung. Du bist vorherbestimmt dafür. Wenn du in Jesus bist, wirst du verherrlicht werden. Wirst du die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und auf dem Weg dorthin dürfen wir wissen, dass Gott alles, wirklich alles zum Guten mitwirken wird in unserem Leben und alles für seine guten Zwecke in unserem Leben verwenden wird. Deswegen kann ich auch das euch und mir zusprechen heute Morgen. Dass Gott sagt, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Lasst uns beten, lasst uns reagieren im Gebet auf das, was Gott uns gesagt hat heute Morgen. Lieber Vater, wir sind so von den Socken über das, wie du uns behandelst und über das, wie du uns erlöst, Herr. Dass du uns nicht nur von Sünde befreist und uns Erlösung schenkst in Jesus und dass wir angenommen sind von dir und dass wir eine wunderbare Zukunft haben, Herr, sondern dass du sogar noch sagst, du wirst alles, wirklich alles zum Guten verwenden in unserem Leben. Herr, das gibt uns so eine Hoffnung. Das gibt uns so eine Zuversicht durch all den Mist, durch den wir gebaut haben, Herr. Ich danke dir, dass wir da nicht in der Vergangenheit festsitzen müssen und festgekettet sein müssen, sondern dass wir wie Paulus sagen können, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich jag voraus, ich strebe auf dieses Ziel zu, wozu ich berufen bin in Jesus Christus. Und ich danke dir, dass es so sicher ist, als wäre es schon passiert. Und Herr, was für eine Hoffnung. Was für ein wirkliches Ruhekissen das für uns ist, für unsere Seelen. Herr, wir lieben dich und wir danken dir dafür. Wir können das gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir dir sind für diese Verheißungen und für diese Wahrheiten, für deine Liebe in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass diese Liebe uns prägt. Und ich bete, wenn irgendjemand da ist, der es noch nicht erfahren hat, dass heute der Tag der Erlösung ist, heute der Tag der Entscheidung, wo sie auf dein Wort reagieren und auf deine Liebe. Herr, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Ich möchte euch einladen, wer Gebet braucht. Wir sind immer für euch da, mit euch zu beten. Für euch zu beten, wenn jemand einen Schritt auf Gott zumachen will, wenn jemand Heilung braucht, wenn jemand Heilung in irgendeinem Bereich braucht, Beziehungen, Herz, Seele, Leib. Gott sagt, wir dürfen zu ihm kommen und er hat uns lieb. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die beten können und von Gott gehört werden. Dürft auch füreinander beten und einander dienen. Das ist ja gerade das Schöne, dass Gott uns hier zusammengestellt hat als sein Leib, dass wir gemeinsam einander dienen dürfen und gemeinsam wachsen dürfen und ja, gemeinsam das feiern dürfen, was Jesus für uns getan hat.